ARD.
Bruder, wenn wir nicht Family sind, wer dann? Von Oliver Lawrenski. Folge 4. Es liest Yassin El-Haruk.
Buschtrommel.
Wir sitzen in Beirut und essen King Kong-Menü. Plötzlich ruft Marco, fuck, so laut. Die Vögel steigen auf und Ali hinter der Kasse droppt den Döner in die Soße und ruft Khalas und wirft uns einen richtig finsteren Blick zu. Aber Marco checkt das gar nicht richtig. Nur ein kurzes Sorry, Amo. Und dann zurück in Schockzustand, während er aufs Handy starrt. Ich frag, was geht? Und er sagt, wisst ihr noch, der und der Chabo von dort und dort, die haben ihn kalt gemacht. Abgestochen. Guck dir das Video an. Die haben ihn sich gekrallt. Gekillt. Wallah. Bye. Junger Mann, kurzes Leben. Das Video, was Marco auf Snap geschickt wurde, hatte sich schon ausgebreitet wie ein Spannbettlaken auf einem Doppelbett. Überall Stories und Gruppenchats, die letzten Sekunden und Minuten seines Lebens gehen viral. Und auch wenn VG, NRK, TV2 sagen, dass die Bullen die Lage noch überprüfen, wissen wir und halb Oslo schon wer, was, warum. Und der Anwalt lässt zwar ausrichten, dass die Familie schockt ist und nicht verstehen kann, warum jemand ihrem Jungen sowas antut. Aber hier ist niemand so unschuldig, wie wir uns vormachen wollen. Zwei Fliegen mit einer Klappe. Normalerweise sind wir gleich mitten in der Diskussion, was passiert als nächstes. Kommt jetzt Rache, werden die Wichser hops genommen, verdient oder nicht und so weiter. Aber heute liegt niemandem ein einziges Wort auf der Zunge. Dann sagt Jonas, der immer zum beschissensten Zeitpunkt Komiker wird mit seiner Piepsstimme, sieht aus, als kriegt der Bruder Straßenkonfi und Beerdigung am selben Tag. Auch nicht schlecht. Albtraum. Ich wache im Dunkeln auf. Blinken in den Augen, dröhnen in den Ohren. Fenster ist zu, Zimmer still. Bett knirscht. Draußen zwitschern Vögel, alles wird lauter. Sie schreien, rufen. Es knallt, Kopf gegen Asphalt. Gesicht ratscht über den Kies. Ich stehe auf, Rücken knackt. Ich falle ins Gras. Erde im Maul, Blut im Maul. Sie lachen. Kaltes Metall im Rachen. Ich rieche Qualm. Marlboro Red. Glassplitter. Manche Sachen erzählt man niemandem. Zum Beispiel, wie du, auch wenn alle Chabos wie du sein wollen und alle Chayas dich haben wollen, manchmal das größte Handtuch ever über den Spiegel in deinem Zimmer hängst, weil am liebsten würdest du in diese Fresse reinschlagen, die dir da entgegenblickt. Hohe Wiederholungsgefahr, laut Staatsanwaltschaft. Die Chaya in Schwarz, so bla bla bla, was durch die mangelnde Impulskontrolle des Angeklagten und seine ausgeprägte Kränkbarkeit noch verstärkt wird. Marco springt auf und sagt, wenn dir einer in die Fresse spuckt, würdest du den nicht klatschen? Wer hat dich denn als Baby auf den Kopf fallen lassen? Neue Zeiten. Wir sind auf einer Party, alle vier. Und ich weiß nicht, was passiert ist. Vielleicht zu viel Wodka und Molly im Körper, aber der Abend ist ein großes schwarzes Loch. Bis ich plötzlich mitten im Wohnzimmer stehe, halbe Hand in irgendeiner Chaya und alle Jungs so, what the fuck, Ivor? Marco starrt mich an. Der ganze Raum ist still, die Chaya lächelt, aber ich nicht. Denn jetzt checke ich, es ist die Chaya, die Marco seit 2 Jahren versucht klarzumachen. Und tonight was the night. Und ich lass von ihr ab und sag, Bruder, ich weiß nicht, was passiert ist, aber Marco schüttelt nur den Kopf und zeigt zur Tür und sagt, hau ab, Ivor. Du blamierst dich nur. Wallah. Am nächsten Tag rufe ich Marco an. Er fragt, was gibt's? Ich sag, sorry, Bruder, ehrlich. Ich hab nicht gecheckt, dass sie das war. Es geht nicht um die Chaya, Ivor. Es geht um dich. Ich kann mich nicht mehr auf dich verlassen. 0 OCB. Wir waren dem Tod nah, aber nicht wegen Maché, Überdosis oder Beef wegen Para, sondern weil Marco kiffen wollte, aber keine Papes mehr hatte und stattdessen in der Schulbibliothek 2 Seiten aus dem Koran gerissen und dann ein Video gepostet hat, wie er mit denen baut. Und nach der Schule treffen wir uns in Maya, um was zu essen. Ich sage, lass ins Beirut gehen, aber Marco sagt, nein, Bruder, geht nicht. Und ich frag, was los? Und Marco sagt, Wallah, Bruder, Ich habe Scheiße gebaut. Und anscheinend haben die Leute Screen Record von seinem Video gemacht und die Story ist überall. Er zeigt mir seinen Snap. Über 60 Macker haben ihn in den letzten 2 Stunden geedit. Und seine Chats sind Chaos. Wenn du das sehen könntest. Eine Morddrohung nach der nächsten. Unser eigenes Charlie Hebdo. Also fast. Abrissparty. Ein Mack aus unserer Klasse labert schon seit Ewigkeiten, er braucht Geld. Würde alles tun für Geld. Und sein Gelaber geht mir auf den Sack, kannst du dir nicht vorstellen. Ein fucking Radio ohne Ausschaltknopf, der Kollege. Irgendwann habe ich die Schnauze voll und sag, du willst Geld? Hier, triff mich nach der Schule. Du kriegst 25. Wenn du den Shit loswirst, kriegst du beim nächsten Mal 50. Ich schicke ihm die Adresse über Wicker und der Kollege kommt. Macht einen auf cool. Aber wir können alle sehen, der Junge zittert, als wären minus 20 Grad und Schnee. Und ich sag, hör zu, alle ticken. Es ist easy work. Ich zeige ihm alles. Das hier sind die Kicker, hier sind die Bags. Wenn du 0,8 als Gramm vertickst, gibt's mehr Pada. Er nimmt den Stoff und fragt, ob er gehen kann. Ich sag, ja, du kriegst mehr Zeit, weil's dein erstes Mal ist. Aber denk dran, in 2 Wochen krieg ich Pada von dir. Wenn nicht, gibt's Stress. Verarschst du mich? Ich schwöre, ich finde dich. Anfangs läuft die Nummer. 25 werden 50, werden 100. Aber dann wird er abgezogen. Und statt eine Lösung zu finden, versteckt er sich. Kommt nicht mehr zum Unterricht wie so ein Dulli. Und ich muss ihn suchen gehen. Aber dann wechselt er die Schule. Aber ich weiß nicht wohin. Also fahre ich zu ihm nach Hause und kack erst seinen Bruder, dann seinen Vater an. Dann finde ich raus, welche Schule, und wir stehen 4 Tage hintereinander jeden Tag davor. Aber der Macker kommt nicht. Also fahren wir wieder zu ihm nach Hause mit Silah. Ich, Marco und ein anderer, der Macker wohnt im Reihenhaus. Wir klopfen an, keiner antwortet. Dann kommt ein Nachbar vorbei, sagt, die sind im Urlaub. Und ich denk, Urlaub? Was Urlaub? Wir taggen ein Fadenkreuz an sein Fenster. Du weißt schon, roter Kreis mit kleinem Plus in der Mitte. Die haben uns angezeigt und es gab 5 Wochen Verhandlung. Irgendwann wurde eingestellt. Er und seine Familie ziehen jetzt aufs Land. Oslo, Paralympics. Und manchmal denke ich so, wie das Leben wohl wäre, wenn wir normaler wären. Das ist die einzige Sache, über die ich mit Marco nicht sprechen kann. Einmal habe ich ihn gefragt, hast du schon mal überlegt, was alles hätte anders laufen können? Und er ist total ausgerastet. Oh, anders laufen. Bist du jetzt Philosoph oder was? Hä? Physiotherapeut an deiner Schule oder wie? Läufst du jetzt schief, nachdem du abgestochen wurdest? Oder was läuft anders? Ivor, du bist doch hierher gelaufen. Oder hat der Döner deine Beine gefressen? Privatmakler. Der große Bruder von einem Macker, der Marco Geld schuldet, ruft an und sagt, Ivor, Marco rastet voll aus. Können wir reden bitte? Und ich sag, reden? Worüber, Kollege? Bin ich dein Therapeut? Dein Bruder hat Schulden. Bis er die rübergeschoben hat, ist er nicht sicher. Schinden und Schuften. Mir schuldet auch einer was. Irgendwer hat meinen kleinen Bruder abgezogen. Irgendwer hat gesnitcht. Irgendwer hat irgendwas gemacht. Kannst du mir helfen? Kannst du kurz regeln? Ich verstehe voll, wenn du keine Zeit hast. Vielleicht kennst du... Du kennst doch bestimmt jemanden. Ich frag ja nur... Das wollte ich nicht. Ach so, wie viel nochmal? Oh, ja, okay, verstehe. Nee, schon gut, am Wochenende kriegst du Cash. Alle. Ein Kartoffelkollege von Arjan hat Beef mit irgendwelchen Mackern und will denen ein bisschen Angst einjagen. Er kommt vorbei, um dich Silah auszuleihen. Wir sind in irgendeiner Wohnung, Marco im Schlafzimmer bereitet alles vor, ich und der Kollege sitzen im Wohnzimmer und warten in der peinlichsten Stille ever. Ich komme gerade wieder runter, Marco trödelt und als Bonus kreist über uns das fetteste Insekt ever. Das Vieh einfach nur so... Ich sag, Weißt du, wie das heißt? Er schüttelt den Kopf. Ich sag Mücke sein Großvater. Er sagt, was laberst du, Mücke? Kannst du jetzt die Knarre klar machen oder nicht? Marco kommt raus mit der Silah in der Hand. Er sagt, zieht die scheiß Gardinen vor. Die Leute gucken. Dritten Grades. Ich bin in Grönland und treffe einen Kollegen aus der Grundschule. Früher war der Chabo ein richtig vorsichtiger Nerd. Ich frag, was machst du hier? Und er sagt, er braucht für eine Vorspeise so eine besondere Banane, die man nur in Grönland kriegt. Dann sag ich zu ihm, lass mal wieder abhängen. Erzählen, was so geht. Aber er so, ich frag, was geht ab? Hat deine Zunge heute Brückentag? Er so, ich glaub, das ist nicht so schlau. Ivor, ich will nicht in irgendwas verwickelt werden. Ich sag, Bruder, was geht denn bei dir? Tust einen auf fremd mit mir? Wie jetzt verwickelt? Bist du Zeitungspapier um einen stinkenden Fisch? Er sagt, nein, Ivor, aber ich höre Dinge. Wir alle hören Dinge. Die Leute reden. Und ich frag, worüber reden die? Aber er sagt nur, was ist mit dir passiert? Junge, weißt du noch, als wir klein waren? Ich brüll. Ach, scheiß auf, als wir kleiner waren. Er zuckt zusammen und ich hau ab. Und er ruft mir hinterher, sei vorsichtig, Ivor. Spielst du mit dem Feuer, verbrennst du dich. Aber spielst du im Feuer, verbrennst du. Ich kann mich nicht mehr auf dich verlassen. Ich schwöre, Marco hat mich heute so angekackt wie nie zuvor. Die Sache ist die, Jonas hat Beef mit irgendwelchen Tischaren in seiner Hut und geht gerade nicht gern allein nach Hause, weil dann ficken die ihn so richtig. Also Marco und ich, wir wechseln uns ab, ihn nach Hause zu bringen. Denn wenn wir dabei sind, werden die Tischare plötzlich unsichtbar und verschwinden von der Straße. Und heute wäre ich dran gewesen. Aber als ich nach Hause komme, baller ich mir G und ein Plank rein. Ich war echt ziemlich fertig. Dann wache ich plötzlich auf, es ist 9, 12 verpasste Anrufe von Marco und Jonas. Ich rufe zuerst Marco an. Und bevor ich was sagen kann, brüllt er. Ivor, du beschissenes Arschloch. Die haben Jonas gejumpt. Wo bist du? Jonas Oma 4. Jonas Vater ist weg. Die Wohnung leer. Aber weil wir da in letzter Zeit bisschen zu oft Party gemacht haben, muss Jonas jetzt bei seiner Oma sein. Aber seine Oma ist lieb und vertraut ihm. Sie sagt, gut, triff dich ruhig mit deinen Freunden. Also trifft er uns und wir fahren doch in die leere Wohnung, wie die letzten Dullis und bauen Scheiße. Die Nachbarn beschweren sich. Eskalation. Marco prügelt sich fast mit der einen Nachbarin. Und dann kommen die Bullen und rufen bei Jonas Oma an. Und das war wohl alles zu viel für sie. Denn sie kriegt Herzinfarkt und stirbt. Jonas Oma 5. Wir sind in der Stadt, als Jonas den Anruf bekommt, mit den Kollegen von der Party. Nicht viele, vielleicht 10. Aber du weißt, wir 4 sind schon genug für ordentlich Harakett. Aber jetzt halten wir alle die Fresse. Wir waren noch nie so still. In der ganzen Welt gibt es kein einziges Wort mehr zu sagen. Arjan heult. Ich habe ihn noch nie so viel heulen sehen. Jonas. Jonas, sorry. Und Marco steht am Straßenrand und verteilt Para und Brisa. Jonas sieht aus, als hätte ihm jemand die Seele rausgerissen. Ich schwöre und ja, ich weiß, wir sagen immer, hahaha, er ist so bleich. Aber ich sag dir, jetzt gerade ist er durchsichtig. Ich und Marco halten die Fresse, wir sind hier die Erwachsenen. Die Welt ist nicht mehr echt, als würden wir auf einer Blase schweben. Und vielleicht platzt sie nicht, wenn wir nicht sprechen. Und vielleicht wäre sie auch wirklich nie geplatzt. Aber der eine Chabo denkt, das ist alles nur Spaß. Er grinst und sagt, haha, witzig, guter Prank. Seine Oma ist tot, ja genau. Und Marco fühlt den gar nicht. Fängt an zu brüllen mitten in Meier auf dem Bahnsteig. Du grinst? Du grinst? Was gibt's hier zu grinsen? Glaubst du, du bist witzig? Und als der Kollege immer noch grinst, weil er nicht checkt, wie ernst die Sache ist, klatscht ihn Marco nieder. Jonas Oma 6. Dem Kollegen geht's gut. Ich habe mit ihm gesprochen. Nur kurz so. Hör mal, verpiss dich und halt die Fresse. Er so. Ja klar. Mann, du weißt, ich wollte euch nicht dumm kommen. Jonas Oma 7. Das ist jetzt alles ein paar Wochen her. Und seit Jonas seine Oma verloren hat, ist er anders geworden. Also nicht so normal anders wie alle, die jemanden verlieren, sondern wirklich düster. Als hätte jemand sein Licht ausgeknipst. Und ich schwöre, ich mache mir Sorgen um den Jungen. Er kommt gar nicht mehr raus, sitzt nur zu Hause und kifft. Früher hat er noch eingeladen zum Kiffen, hat immer gehustet, nie inhaliert. Jetzt kifft er allein. Was geht ab? Und jetzt knallt er auch anderen Stoff. Pillen und so. Ich sag den Leuten, sie sollen nicht an ihn verticken. Die sagen, okay. Obwohl ich weiß, das ist wie, als hätte ich einen Eiswürfel in den fettesten Brand gelegt. Und gestern rufe ich ihn an. Er geht nicht dran. Ich schicke eine Sprachnachricht, sag, Finger weg vom Pillen, Bruder. Du weißt nicht, was drin ist. Plötzlich wachst du nicht mehr auf. Familienideale 3. Jonas Vater ist so abgefuckt, ey. Du glaubst es nicht. Manchmal sind wir da, wenn sein Alter ausrastet. Dann sagt er zu uns, raus mit euch! Raus mit euch! Verstehst du? Aber Jonas muss bleiben. Dann schließt der Vater die Tür ab und wir sitzen im Treppenhaus und müssen mit anhören, wie Jonas zusammengeschlagen wird. Bam! 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 Waldwanderung. Es ist früh am Morgen. Jonas sitzt auf der Rückbank, wir haben ihn bei seiner Mutter abgeholt und fahren jetzt zurück in die Stadt, frühstücken. Und da sehen wir einen von den Tisharen, die ihn gejumpt haben. Er kommt aus dem Kiosk. Der Macker sieht uns, draußen scheint die Sonne, er schaut direkt zu uns in die Karre. Dann rennt er los. Ich bretter hinterher und Marco brüllt, Yalla Habibi! Und ich crashe in die aufgereihten Mülltonnen, 12 Meter vor dem Tishar. Marco springt raus, Silah in der Hand. Er schreit, Komm her, du Hure, komm her, bevor ich dich erschieße. Der Tishar schiebt den ganzen Weg zum Wald krass Panik und als wir ankommen, sagen wir, fang an zu graben, grab mit den Händen. Das ist der Moment, wo er anfängt zu weinen. Nein, nein, Arjuk, ja Allah, sa'idni, bitte, bitte. Irgendwann kollabiert er, liegt einfach nur da, Arme überm Kopf, krass am Zittern. Marco tritt Erde nach ihm, was vor allem witzig aussieht, denn der Boden ist so hart, mit jedem Tritt schießt er maximal ein paar Krümel in die Luft. Und irgendwann sagen wir, okay, steh auf, wir fahren dich nach Hause. Alter, du hättest seinen Blick sehen müssen, als wüsste er nicht, soll ich jetzt weinen oder zu Backe Hansen Torte essen. Nach 10 Minuten im Auto fängt er wieder an zu zittern, schnappt nach Luft, als gäb's keinen Sauerstoff mehr, bis wir ihm Xalol in die Nase stopfen. 1000-Meter-Blick. Danach cruisen wir nach Bygdøy. Sonne gerade am Untergehen. Wir haben Skunk und Wodka. Jonas sitzt auf einem Stein. Augen zu und Tränen im Gesicht. Wenn das Fass voll ist. Es ist Abend, wir sind wasted. Ich rufe Exen an und Mädchen, deren Ex ich gern wär. Marco ruft Leute an, mit denen wir Beef haben. Und als die Liste leer ist, ruft er Leute an, mit denen er gerne Beef hätte. Arjan ruft Peppes an, Jonas ruft seine Mutter an. Er sagt, ich will nach Hause, Mama. Ich will nach Hause. When the lights go off. Wenn es Abend ist und Nacht, wenn die Party over ist, wenn FaceTime over ist und alle schlafen außer mir, weil ich nicht schlafen kann und nur langsam runterkomme, dann fällt mir wieder ein, dass ich komplett allein bin. Ein Tag nach dem anderen bis zum Ende. Du erzählst mir, du willst nicht mehr leben. Und ich antworte, dass alles besser wird und dass du eines Tages zurückschauen wirst, froh sein wirst, nicht die Biege gemacht zu haben. Und du fragst, glaubst du, es gibt eine Seele? Und ich will nicht lügen, also antworte ich nein. Aber das ist trotzdem die Wahrheit. Dann lehrt man es aus. Jonas ruft an, mit dieser glücklichen Stimme von damals, als wir uns zum ersten Mal getroffen haben. Er kann immer noch Strom fürs ganze Spektrum erzeugen, du musst ihm nur Zeit geben. Und wir haben zwar ein paar Tage nicht miteinander gesprochen, aber ich schaff's gerade mal so, Jo zu sagen, bevor der Junge den Mund aufmacht und anfängt zu lachen. Er sagt, Bro, ich zieh um. Ich zieh um. Ich zieh um. Mutter hat eine Wohnung klar gemacht mit Badewanne, Balkon, eigenes Zimmer. Ich muss nicht mehr zurück zu Vater. Ich zieh nach Hause zu Mama, zu meinem Bruder. Und dann ist er kurz mal still und ich muss auch lachen. Ich sag Glückwunsch, Bruder, Mashallah. Wo zieht ihr hin? Er sagt, Oslo. Mann, ich kann immer noch mit euch abhängen. Und mein Herz rutscht runter. Ich weiß nicht wieso. Walküriepass. Wir sitzen auf der Bank am Walküriepass und tauschen geklautes Bier gegen selbstgedrehte und Storys von den Alkis. Marco grindet Gras und Arjan dreht Filter. Jonas ballert G und zieht eine Grimasse. Der eine Alki heißt Steiner. Er hat eine rote Nase und kaum Worte. Aber jetzt macht er den Mund auf und fragt Jonas, warum er sich diesen Dreck hinterkippt. Und da muss Jonas kurz überlegen, aber dann sagt er, gegen die Schmerzen. Und Steiner sagt, du lebst, Mann. Dagegen gibt's keine Medizin. Ausnahme. Hunger. Wir rauchen Lemon Haze und gehen zum Ghetto Meckes im Hauptbahnhof für Burger und Fries. Aber Arjan ist pleite und kauft nichts, obwohl Marco mehrmals fragt, was willst du? Was willst du? Passt schon, ich zahl. Ich sag denen, die sollen keinen Senf drauf machen. Den magst du ja nicht. Aber nein, Arjan ist stolz und stur und schüttelt den Kopf und irgendwann sagt Marco, okay, wenn nicht will, waffert. Und wir ziehen weiter nach Gutke und essen. Aber als wir halb durch unsere Burger durch sind, sagt Arjan, yo, lass mich mal abbeißen. Und natürlich fängt Marco an zu meckern. Was hab ich gesagt? Was hab ich gesagt? War ja klar, der hungernde Inder will mal abbeißen. Und dann disst er Arjan echt heftig und klatscht ihm vor die Stirn. Aber dann zieht er einen warmen Burger aus der Tüte ohne Senf. Oh. Marco trifft ein Kid, 11 Jahre alt. Und er weiß von uns. Angeblich waren wir an derselben Grundschule. Er war wohl in der 2., als wir in der 7. waren oder so. Und als er Marco jetzt sieht, ist das Erste, was er sagt, ich brauche einen Job. Ich brauche einen Job. Aber Marco sagt nur, Bruder, ich schwöre, du hast Vitaminmangel. Und das Kid so, hä? Und Marco sagt, Junge, du darfst noch nicht mal in die Achterbahn im Thüsenfried und laberst dir was von Job. Irgendwas muss dir doch fehlen. Und der Hosenscheißer sagt, meine Mutter ist krank, kann nicht arbeiten gehen. Mein kleiner Bruder und ich haben manchmal nicht genug für Butterbrot. Und Marco sagt, ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Außer, das ist nicht der richtige Weg, Mann. Du blinzelst 2-mal und dein kleiner Bruder isst Butterbrot im Zug nach Ülasmo. Wenn man aufwacht und checkt, dass es kein Traum war. Du weißt, dieses Gefühl, wenn du versuchst, dich auf was vorzubereiten. In deinem Kopf kannst du es klar vor dir sehen. Du spielst es ab, mehrmals. Und irgendwann kommt es dir so vor, als wäre es schon passiert. Und wenn es dann wirklich passiert, ist es ein bisschen so wie ein Promi-Treffen, den du schon 1000-mal im Interviews und im Fernsehen gesehen hast und glaubst, dass du ihn auf irgendeine Art und Weise schon kennst. Aber das tust du eigentlich gar nicht. Und dir wird klar, egal wie oft du versuchst, dir etwas vorzustellen, es ist nie dasselbe und du bist nie bereit. Weg. Die Leute sagen oft, sie haben was gespürt, sind mit einem komischen Gefühl im Bauch aufgewacht. Und wenn sie jetzt zurückgucken, macht das alles Sinn, bla bla bla. Aber wenn du mich einen Tag vorher gefragt hättest, wie es ihm geht, hätte ich gesagt, gut, Mann. Bruder. Marco ruft an, mitten in der Nacht. Er weint. Er ist tot, Ivo. Und ich brauche gar nicht zu hören, wen er meint. Ich weiß es schon. Leg einfach auf. Aber Marco ruft zurück. Er sagt, Jonas, Mann. Sein Alter hat ihn gefunden. Ivo, er ist tot. Mein Schatz. Ihr ganzer Körper ist am Beben, als sie den Sarg ins Grab heben. In der Kirche sprechen wir mit seinem kleinen Bruder. Er sagt, Mama ist nicht mehr Mama. Sie ist mit ihm gestorben. Wir sehen, wie sie fällt bei der Beerdigung. Jemand stützt sie, hält sie fest. Es ist sein kleiner Bruder. Er ist kleiner als sie. Abgefuckte Fragen, auf die es keine Antwort gibt. Ich frag mich vor allem, ob er sich allein gefühlt hat. Er hat es gehasst, allein zu sein. Boom. Was ist schlimmer? Langsam sterben wie eine Blume, die verwelkt? Oder plötzlich ohne Vorwarnung wie eine Bombe, die die Welt in Chaos sprengt. Scherben und Staub und Klingeln in den Ohren. Alle meine Chabos sind auf G. Wir waren in der Bahn mit unserem ersten Liter G. Großer Tag, damals waren wir happy. Es war noch früh, da war noch alles witzig. Jeder Tag fing mit dem Gefühl an, nicht zu wissen, was passieren würde. Jeder Tag New Adventure. Wir fingen an zu singen und zu tanzen in der Bahn. Jonas hat getanzt. Alle meine Chabos sind auf G. Alle meine Chabos sind auf G. Alle meine Chabos sind auf G. Minusgrade. Ich war unterwegs, hab mit den Jungs gesoffen und bin dann Richtung zu Hause. Es ist 2, mein Akku ist leer und ich komme langsam wieder runter. Also bin ich zu ein paar Plugs. Klingel, aber die sind nicht zu Hause. Und ich will gerade weiter, da treffe ich im Parkhaus von Gunerius ein paar Junkies, die wir kennen. Yo, sage ich, habt ihr was? Und die? Nur das hier. Und den Stoff hatte ich noch nie, aber egal, scheiß drauf. Ich zahle und sie schmelzen. Und als es reinknallt, fühle ich mich endlich wie zu Hause.
Tagträume 2.
Marco, so, wenn du unendlich viel von einem Stoff hättest, wie würde das enden? Und ich so, mit Speed, Psychose. Mit G, direkt ins Grab. Ecstasy, Leberversagen. Heroin schenkt mir meine besten Stunden und Alkohol erst Doppelmord und dann im Sturzflug vor die Bahn. 10 Anzeichen für eine gesunde Psyche. Ich wache in einem Random-Bett auf mit einer Random-Chaya. Ich frag, wo bin ich? Sie sagt Holbergsplatz. Ich frage, ob wir was gemacht haben. Sie sagt, nee, nur Coke und Drinks. Erst warst du gestresst und dann warst du drauf. Und dann wolltest du nicht mehr ficken. Hast geheult wegen irgendeinem Kollegen. Hast du noch mehr Coke? Ich schüttle den Kopf und sie nur so, okay, dann kannst du eigentlich auch gehen.
Red Bull verleiht Flügel.
Ich bin auf dem Weg nach Hause. Chaos im Kopf. Auf dem Bildschirm steht jetzt. Und ich höre die Bahn schon im Tunnel und ich fasse einen Entschluss, nehme Anlauf, spring. Einer hält mich fest an der Kapuze. Die Bahn explodiert vor meinen Augen. Der Typ brüllt, was soll das, Mann? Ich nur so, fuck you. Kümmere dich um deinen eigenen Scheiß.
Erbe oder Umwelt 2.
Ein Plug, den Arjan kennt, schickt einen Snap. Der kleine Bruder von eurem Kollegen war hier und hat Kiffe bei mir abgeholt. Nur, dass ihr Bescheid wisst. Und ich weiß noch, wie Jonas mit seiner Mutter und seinem kleinen Bruder gefacetimed hat. Ich weiß noch, wie er versucht hat, sich nicht anmerken zu lassen, wie high er war. Ich weiß noch, wie seine Mutter fragt, Jonas, bist du high, mein Junge? Geht es dir so schlecht? Und Jonas wusste, dass sie es wusste. Aber mit seinem kleinen Bruder war es was anderes. Er hat das jedes Mal gesagt, wenn wir gesoffen oder Emma geschmissen haben. Erst hat der Scheiß gekickt und dann wurde er Muslim. Mein kleiner Bruder wird so einen Scheiß nie machen. Wallah, nie.
Mama.
Wir sagen Muttern, dann müssen wir nicht Mama sagen. Muttern meckert, Mama hat Angst. Mama hat Angst um mich.
Lungen voller Wasser.
Es sind keine Stadien mehr, es sind Wellen. Besser und schlechter. Besser und schlechter. Es sind keine Stadien mehr, sagt das KJP, es sind Wellen. Ich denke, das hast du sicher aus einem schlauen Buch, aber vergiss mal die Wellen. Ich ertrinke.
Muttern.
Wir wollten gerade gehen, Muttern fragt, wo willst du hin?
Raus.
Wohin genau?
In die Stadt.
Dann wird es still. Sie sieht erschöpft aus. Bitte, komm wieder nach Hause.
Ich nicke. Ich komm nach Hause.
Red Bull 2. Marco rastet aus. Eigentlich wollte ich ihm nichts von der Bahn erzählen. Was geht ihn das auch an? Aber dann haben wir zusammen LSD eingeschmissen und plötzlich dachte ich, ach, ist ja eine ganz witzige Story. und ich habe versucht, sie in ein paar Jokes zu verpacken. Er macht den Mund auf, Stimme ganz leise. Er sagt, was soll ich mit dir machen, Ivor? Jetzt mal ganz im Ernst. Du brauchst Hilfe. Ich sag, Bruder, entspann dich. Ich mach nur Spaß, aber Marco guckt mich an. Er flüstert, hör auf zu lügen, Ivor. Das war kein Spaß. Und ich hätte selber fast geflüstert. Ich sag, doch, es war nur ein Joke. Was glaubst du denn? Sehe ich aus wie Kurt Cobain oder was? Bin ich so ein Tischar? Und Marco sagt, schwör auf Allah, dass es ein Joke war. Und ich sag, Wallah, ich schwöre. Ich will tot umfallen, wenn das nicht die Wahrheit ist. Messer aufs Herz und Fische bei die Butter. Und endlich grinst Marco und sagt, okay. Markus Mutter. Heute wurde Markus Mutter von einem Macker bedroht, mit dem er Beef hat. Marco war nicht zu Hause, aber sie schon. Ich jette rüber, will Marco treffen, eine Lösung finden. Doch als ich die Treppe hochkomme, steht Marco draußen im Treppenhaus und seine Mutter über ihm und heult mit ihrem ganzen Körper und schreit. Wenn du Junkie auf der Brigatta sein willst oder Mörder im Gefängnis, dann mach das. Mach, was du willst, Liban. Du bist mein einziger Sohn, aber du machst mich kaputt. Ich will dich hier nicht mehr sehen. Happy Ending. Bum, bum, bum. Aufmachen, Polizei. 3 Karren, 5 Bullen. 8 Uhr morgens mit Hubbard und dem vollen Programm. Die ziehen mich auf den Boden. Ich sehe die Papiere. Der eine fängt an, in meinen Sachen rumzuwühlen. Der andere nimmt mein Handy, durchsucht meine Klamotten und sagt, nein, brauchst dich nicht anzuziehen. Also sitze ich da auf dem Boden in Boxer und friere, während die Bullen über mir hängen. Ihre Fressen sehen aus, als hätten sie Verstopfung. Als hätten sie viel zu viel Milch zum Frühstück getrunken. Und ich sag, sind die Bullen in diesem Land nicht unbewaffnet? Und die so, ja, eigentlich schon. Und ich denk so, sind die dumm? Glauben die, ich würde Bullen umlegen? Und dann denk ich auch an den Macker in Grönland, den die abgeknallt haben. Fuck, ey. Aber gleichzeitig fühle ich mich ziemlich krass, denn Marco wurde auch mal geradet. Aber das waren 2 Macker in Zivil und hinterher haben die Kaffee getrunken und gefragt, wie es so läuft. Der eine Bulle setzt sich zu mir und schmeißt die Good Cop Show an. Ja, wir sind hier, um dir zu helfen. Aber da muss ich schon lachen. Ich sag, Bruder, wenn ihr mir helfen wollt, warum lieg ich dann nicht bei der Massage und bekomme von einer kleinen Asiatin ein Happy Ending? Boys. Die raiden auch Marco und Arjan. Aber natürlich wussten die Bescheid und haben vorher aufgeräumt. Als die Bullen dann da waren, haben die gefilmt und in ihre Storys gepostet mit dem Text HHHH FTP 1312. Marco hat sogar mit uns gefacetimed, während die da waren. Also alles okay. Marco. Marco haben sie mitgenommen. Wollen mit ihm sprechen. Fucking Verschwendung von Steuergeldern. Der Junge hat nicht mit dem Bullen gesprochen, seit er Norwegisch gelernt hat. Einmal waren die bei ihm zu Hause, seine Mutter so, bitte sprich mit denen. Aber Marco nur so, nein, ich fress meine Zunge, bevor ich mit Transit spreche. Wenn Jonas jetzt noch hier wäre, dann wären wir alle gefickt. Der Junge war zu gutgläubig. Wenn die ihm mit, wir sind hier, um dir zu helfen, gekommen wären, hätte der mir so eine Nachricht geschickt. Ivor, ich habe Ihnen alles erzählt, gern geschehen. WG. Die Bullen heizen weiter zu einer der Chayas. Sie wohnt in einer WG und die nehmen ihr die Bude auseinander. Aber die finden nichts. Und dann ruft sie mich an. Schickt eine Sprachnachricht. Voll am Ausrasten. Voll am Heulen. Die Bullen waren bei mir. Alter, fick dich. Du hast versprochen. Wenn das Leben zu Zahlen wird und Zahlen zum Leben. Ich ruf sie zurück. Sie sagt, Ivor. Die haben mir die Tür eingetreten, das geht nicht. Ich sag, okay, sag, wie viel ich wipse. Sie sagt, ich bin keine Hure. Ich ruf nicht an, um mich bezahlen zu lassen. Du hast es mir versprochen, Mann. Was läuft eigentlich falsch bei dir? Was du verpasst. Und manchmal kommt mir ein funny Gedanke und in meinem Kopf muss ich lachen. Und dann denk ich, ey, das muss ich nachher Jonas erzählen. Aber dann fällt mir ein, dass Jonas nicht mehr hier ist. Und ich weiß noch, wie du dich drauf gefreut hast, erwachsen zu sein. Kinder zu haben, die auch erwachsen sind. Weil dann konntest du sicher sein, dass sie fertig waren. Mit Kindheit und Alhamdulillah. Die war auf jeden Fall besser als deine. Eckebergpark. Und ich glaube, Marco und Arjan denken auch oft an ihn. Aber ich weiß nicht genau, weil wir nie drüber reden. Nur wenn wir so drauf sind, dass wir wissen, dass wir uns am nächsten Tag nicht mehr erinnern. Dann sagen wir vielleicht was, so wie vor 2 Tagen, als wir ein Blech geraucht haben und dann im Eckerbergpark lagen. Zu high, um noch gehen oder kriechen zu können. Aber wie ein Blitz aus heiterem Himmel ruft Arjan: Jonas. Erst leiser und dann immer lauter, wie so ein Handywecker. Immer und immer wieder. Er hört nicht auf und irgendwann schreit er nur noch. Und Marco stimmt mit ein und sie klingen wie die Leute in den Videos vom Ukraine-Krieg, wenn die einen kleinen roten Schuh vor einem eingestürzten Gebäude finden und ihn wiedererkennen. Ey, glaub bloß nicht, es sei fett, Benzo zu poppen. Das ist der letzte Scheiß. Arjan war gestern bei seiner Mutter zu Besuch und sie hat Roach gefunden hinterm Haus und ist rein in sein Zimmer, wollte gerade Szene machen, aber er lag in seine Decke gerollt unterm Bett. Graveyard Shifts auf Repeat. Ohne Diskussion einer der Top 5 norwegischen Songs. Problem war nur, dass er nicht mehr geatmet hat. Seine Mutter fing an zu weinen und schreien. Der Stiefvater kommt und funkt 112. Turns out, er hat eine Dose Xanz mit reingeschmuggelt und beschlossen, den kompletten Inhalt einzuschmeißen. Naja, ist alles gut ausgegangen. Er ist jetzt im Krankenhaus, war nur ein Unfall. Felis Miyako. Ich erinnere mich noch, wie Ayla sagt, du redest viel über deine Großmutter. Vermisst du sie sehr? Wie sie sagt, ich hätte sie so gern getroffen, voll traurig, dass sie nicht hier ist. Und ich so, ich bin ganz froh, dass sie nicht mit ansehen muss, wie alles gekommen ist. Und Ayla so, vielleicht wäre es nicht so gekommen, wenn sie noch hier wäre. Und außerdem ist es noch nicht zu spät. Nächte unten. Bruder, sie hat Milchbrötchen für mich gebacken. Selbst gemacht, mit Schoko in der Mitte. Hat den Teig zum Gehen in der Gemeinschaftsküche stehen lassen. Sowas hat noch nie ein Mädchen für mich gemacht, weißt du? Und sie hat so Sachen gesagt wie, wenn du eh so fett Para machst, dann spar was davon. Da kannst du später Abi nachmachen, Wohnung kaufen. Und wenn wir diskutiert haben, hat sie nichts durchgehen lassen. Die meisten geben sofort auf oder fangen gar nicht erst an. Anwalt 1. Und ich habe mit dem Anwalt gesprochen. Er sagt, die wollen mich für so einiges drankriegen. Er sagt, nein, sieht nicht so rosig aus, muss ich ehrlich sagen. Wenn du für all das verurteilt wirst, dann, ich frag, was dann? Er, komm, lass uns den Fokus auf etwas anderes richten. Und dann wusste er nicht mehr so richtig. Aber ich hab schon kapiert. Buckle up, winter is coming. Anwalt 2. Und ich so, funny eigentlich, dass ich jetzt hier sitze. Als ich jünger war, wollte ich auch Anwalt werden. Und der Kollege sagt, aber nicht, wenn du so weitermachst. Block. Stand heute vor Jonas Block. Die Nachbarn haben gegrüßt, sogar die, die uns eigentlich hassen. Die Bullen haben mich auch angehalten. Waren netter als sonst. Sehr schade, guter Junge, lalala. Geht's dir gut? Scheiß Leben das. Anwalt 3. Nach ein paar Tagen ruft der Anwalt wieder an und sagt, komm rum, ich habe neue Info, Erkenntnisse, Anklagen und so. Und dann sitz ich in dem weißen Büro im braunen Stuhl, während der mir durch seine dünne Brille vorliest. Import, Verkauf, Paragraph 337, 341. Er liest weiter, sagt jetzt nicht mehr so viel. Raubüberfall, Freiheitsberaubung, dann ist er fertig. Wenn sie dich verurteilen, Ivor, sprechen wir hier über Jahre. und ich warte, dass du anrufst. Hab noch deinen Kontakt in meiner Liste unter Favoriten, erste Seite. Dein Bleichgesicht ploppt jedes Mal auf, wenn ich jemanden anrufen will. Das Bild habe ich vor Ewigkeiten gemacht auf der Treppe. Du weißt schon, damals. Ich denke krass oft an diesen Abend. Was wäre, wenn Marco dich damals nicht mitgebracht hätte? Dann wärst du jetzt fast fertig mit der 12. Nur ein Jahr noch. Dann Ausbildung. Klar würdest du Party machen, Bier saufen und so. Dein McChicken auskotzen auf dem Bürgersteig, mit deinen normalen Kollegen rumhängen. Bin mir sicher, du hättest schon noch welche gefunden. An den Wochenenden zockt ihr safe Brettspiele oder so. Mit so kleinen Figuren und du hast sicher schon einen Plan, was du dir von deiner ersten Kohle von diesem Lehrlingsgedöns gönnst. So, oh wow, 6 Riesen. Wow, so viel Geld. Und wenn ich Marco von der Schule abhole, gehst du an uns vorbei, Blick auf den Boden und denkst, oh, hoffentlich lassen die mich in Ruhe. Und klar lassen wir dich manchmal auch nicht in Ruhe. Aber trotzdem irgendwie besser, oder? Rausfahren. Komm gleich raus, sagt Arjan. Es ist dunkel, Leute hinter uns. Kannst du rausfahren? Jetzt fahr die scheiß Karre weg. Schwere Atem, schwitzige Hände. Ich rüttel an der Tür. Schließ auf, schließ auf. Marco lässt das Fenster runter, steckt den Kopf raus. Hey, ruft er. Die Leute antworten. Ihr seid Nachbarn vom Heim, oder? Die Leute nicken. Marco dreht sich zu mir. Siehst du, Ivo? Nichts, wovor man Angst haben muss. Guck, da kommt Arjan. Vielleicht müssen es nicht alle auf die harte Tour lernen. Später sind wir auf einer Party. Ich chatte mit verschiedenen Leuten. Trink ein paar Shots und irgendwann hänge ich dort rum, wo ich am liebsten bin. Allein auf der Veranda. Leise Musik, durch die geschlossene Glastür, Sicht auf alle Lichter und roten Busse. Bin mitten im Nikoschock und drehe gerade einen Spliff. Da geht die Tür auf, ein Mädchen kommt raus. Sie sieht jünger aus als wir, sie setzt sich und fragt, kann ich mal? Ich nicke und gebe ihr den Spliff. Ich frage, hast du schon mal gekifft? Und sie sagt, klar. Aber dann hustet sie sich die halbe Lunge raus, bei 90 Dezibel und sagt dann, nee, eigentlich nicht. Wir sitzen da eine Weile und schnacken. Aber ich glaube nicht, dass sie vorher viel gesoffen hat. Denn plötzlich schaltet sich ihr Hirn aus und sie fängt an zu lachen und nervigen Scheiß zu quatschen. Und ich sag, lass uns noch eine rauchen und einfach still sein. Und dann sitzen wir da auf der Veranda, vielleicht so 15 Minuten, wir rauchen Kippen. Aber dann guckt sie mich so an, wiegt den Kopf und fragt mit so einer Chaya-ist-bereit-Stimme, du machst gefährliche Dinge, oder? Und ich antworte da zwar nicht drauf, aber sie scheint es als Ja zu deuten und stellt mehr Fragen. Und ich weiß, worauf das hinausläuft oder hinauslaufen kann. Und ich denke mir nur so, ja, warum nicht? Aber dann kommt Marco raus und ich weiß nicht, wer dem ins Hirn geschissen hat. Aber der Junge zieht mich in die Wohnung und bevor er die Tür schließt, dreht er sich zu dem Mädchen um und sagt, es gibt gute Männer und schlechte. Verschwende nicht deine Zeit mit einem, der nur Storys sammelt. Strick oder Badewanne? Marcos Cousin wurde erschossen. Marco war heute auf der Beerdigung und abends 9:30 kommt er ins Beirut mit schwarzem Hugo Boss wie der derbste Denzel John Wick und mit der leersten polnischen Wodkaflasche ever. Das Hemd unter der Weste ausgebeult und er lacht, grinst besoffen und besoffen vor Freude. Und dann legt er den Kopf zurück, als würde er pennen und Arjan will raus, eine rauchen. Und fragt, kommst du mit? Aber ich sag nein. Und als er draußen steht, hebt Marco den Kopf und flüstert, wenn dieses Leben hier mich nicht bald umbringt, ich schwöre, dann mach ich's selbst. Unglück. Und dann sagt er, war nur ein Joke. Wir lachen. Mir ist schlecht. Und dann reden wir zum ersten Mal richtig über Jonas. Turns out, ist irgendwie leichter, wenn man erst mal lacht. Jedenfalls reden wir ein paar Minuten über ihn, vermissen ihn, sagen ein paar lustige Dinge, an die wir uns erinnern. Und irgendwann sage ich, die Welt ist ungerecht. Stell dir mal vor, ein kleines Unglück kann so viel Scheiße anrichten. Marco schüttelt den Kopf. Was laberst du, Unglück, Ivor? Lass gut sein, Wallah. Du weißt doch genauso gut wie ich. Schapsi. Ich stehe im Schulkorridor, als ein Macker, den ich kenne, mich fragt: Yo, Ivor, du fährst ein, oder? Und ich frag: Hä? Was einfahren? Er sagt, ich war neulich bei dem Bullen, Verhör wegen Überfall. Und die haben nach dir gefragt. Wer vertickt an den? Wer arbeitet für den? Ich hab denen gesagt, dass ich dich nicht kenne. Da haben die nur gesagt, gut, der ist eh nicht mehr lange draußen. Verbranntes Gummi, verbranntes Leder. Und manche Sachen erzählt man niemandem. Zum Beispiel, dass Para und Chayas und Jacken und Uhren ruhig in Flammen aufgehen können, wie ein riesiges Mittsommerfeuer. Wenn ich dafür Mamas Tränen zurückgeben könnte. MXE. Nach Beirut ballern wir Stoff, den wir noch nie vorher probiert haben. MXE. Soll angeblich wie Keta sein, aber der Scheiß fuckt uns ab. Denn Arjan ist plötzlich verschwunden und wir haben ihn immer noch nicht gefunden. Freie Männer. Die Sache ging gar nicht gut aus. Nach 3 Stunden haben die sich Arjan geschnappt. Marco sagt, er ist in irgendeinem Wohnviertel mit kranken Villen gelandet. Und ich habe keine Ahnung, wo das sein soll. Denn da, wo wir vorher waren, gibt es keine Villen. Und Arjan hat sich da in irgendeinen Garten gelegt und die Villamacker haben Stress gemacht und sofort die Bullen angerufen. Und die Bullen haben Stress gemacht und im Heim angerufen. Und einer aus dem Heim ist gekommen und der hatte zwar niemanden mehr, den er anrufen konnte, aber Stress hat er auch gemacht. Und Arjan hatte den absoluten Bad Trip. Und nach dem, was Marco sagt, hat er ziemlich viel Stress gemacht. Hat den Heimkollegen angeschrien, dass er MXT und LSD genommen hat und das auch wieder tun würde und dass ihn niemand aufhalten kann. Denn er ist ein freier Mann. Und das war nicht so schlau. Denn auch wenn wir angeblich alle freie Männer sind, ist Arjan das nur, wenn das Heim das sagt. Und die sagen das nicht so oft und vor allem nicht, wenn er so zugedröhnt ist und rumschreit. Und das weiß Arjan. Und auf dem Weg zurück ins Heim haben sie angehalten, um zu tanken. Und der Kollege vom Heim sagt zu Arjan: Bleib im Auto. Und Arjan sagt: Klar. Und er ist auch wirklich im Auto geblieben. Aber auf den Vordersitz geklettert und losgefahren. Und er schickt ein Video in den Gruppenchat, sieht aus wie Hindi Prison Break. Fettes Grinsen, Autoradio spielt Happy Clap Along If You Feel und er ist 3 Minuten auf der E6. Dann crasht er und das Heim hat ihn jetzt aus der Stadt geschickt und er kommt nicht zurück. Leiter 2. Der Kollege, der in der 9. mit der Leiter zu mir rein ist und mir das Leben gerettet hat, ruft an und sagt, lass uns treffen. Und wir treffen uns und er erzählt, dass er die Schule abgebrochen hat und jetzt im Sale bei irgendeiner großen Firma arbeitet und 60 Riesen im Monat verdient. Nach nur 5 Monaten. Und sein Team, mit dem er arbeitet, das ist der geilste Boys Club. Und sein Vizechef ist ein krasser Playboy mit massig nullen Jahresgehalt und Tinder on Lock. Und dann ist da noch ein Eishockey-Dude, 20 Jahre, nicht ganz richtig im Kopf, hat, bevor er da angefangen hat, noch nie was von Regeln gehört. Auch danach nicht. Und der Kollege sagt, ihr zwei werdet ein gefährliches Duo. Und verkaufen kannst du, Ivo. Stell dir mal vor, wie geil es für dich laufen würde. Und ohne den ganzen Stress. Ich kann mit dem Chef reden. Neustart. Weg von der Straße. Und trotzdem massig Para. Und du musst jetzt noch nichts entscheiden. Aber denk drüber nach, ja? Und ruf an. Versprich mir, dass du anrufst, ja? Und der Chef heißt Lars. Bester Chef ever. Mashallah. Danach bin ich zum türkischen Supermarkt in Grönland. Habe mir Mangolassi geholt und dann höre ich plötzlich Ivor, meine Hand sofort am Messer. Ich drehe mich um, bereit für alles, nur nicht dafür. Denn vor mir steht ein Bruder, den ich 2 Jahre nicht gesehen habe. Und als wir uns das letzte Mal gesehen haben, lag der Bruder im Mittelalterpark mit einer Spritze im Arm und sollte bald seine 11 Monate antreten. Und jetzt steht der hier? Ich habe ihn fast nicht erkannt in den freshen Klamotten. Nicer Tan und fettes Grinsen. Und ich so, yo, Achi, was geht? Hast dir ein fettes Glow abgegönnt oder was? Und seine Mutter ist auch da. Die sind zusammen einkaufen. Er macht ihr safe keinen Stress mehr. Und sie sagt, ja, ist er nicht ein guter Junge? Hat Arbeit und ist für die Familie da. Mashallah, Gott ist gut. Und der Chabo grinst und sagt artig Danke. Dann nimmt er mich zur Seite und sagt, Ivor, die Leute reden, wie du lebst, Mann. Das geht nicht klar, Wallah. Reiß dich mal zusammen. Glaube, Erde. Ist jetzt 6 Wochen her, dass Arjan weggeschickt wurde und 4 Monate seit Jonas. Wir reden nicht mehr so viel mit Arjan, seit er weg ist. Die haben ihn so richtig in den Zug gesperrt, fucking Junkie-WG. Die Jungs, mit denen er da wohnt, sind krass auf Pillen. Einige auf Spritzen, die Drogen werden da nicht weniger. Anfangs hat er sich was geliehen. Wir haben gewipst, haben Para hochgeschickt, aber jetzt sind wir bei 40 angekommen. Bruder, das geht so nicht. Wir haben aufgehört. Er ist ausgerastet, la la la. Alles ein riesengroßer Abfuck, Mann. Ich habe einen getroffen, der Leute da oben kennt. Der sagt, hast du von deinem Bruder gehört? Der ist jetzt auch Junkie. Hier sind auch ein paar Dinge different. Marco hängt jetzt regelmäßig in der Moschee ab. Betet mehr und so. Er schreibt Lyrics, Sick of my life going west. Also betet er jetzt nach Ost. Aber er war auch schon seit Kinderwagen und Libero-Touch auf Drogen. Aufhören ist ein Prozess, verstehst du? Und dann wurde seine Mutter krank und so. Burnout, sagen die. Angst, Schlafstörungen. Und Marco ist voller Wut, schlechtes Gewissen vielleicht. Neulich zum Beispiel wurde er festgenommen, nachdem er im Park 2 Wächter mit Skateboard verdroschen hat. Aber er gibt sein Bestes. Er sagt, ich bin fertig, Wallah. Ich will ein besserer Mann werden. Für Gott, für meine Familie. Du weißt ja, es geht nicht ums Hier und Jetzt. Er sagt, Din over Dunya. Als wir jünger waren. Wir liegen im Netz am Anleger in der kleinen Beule vom Oslofjord, die heißt Pippavika. Der Anwalt hat vor ein paar Stunden angerufen. Er hat gesagt, keine Ahnung, was passiert ist, aber der Fall wurde eingestellt. Glück gehabt, Ivor. Marco fragt, was willst du jetzt machen, jetzt wo der Case closed ist? Ich zuck mit den Schultern. Mal sehen, Bruder. Vielleicht mache ich mir einen Job klar. Einen legiten. Marco lacht. Legit? Bruder? Du? So eine Sales-Sache, sag ich? Ans Telefon gehen und so? Nach ein paar Minuten räuspert er sich und sagt, wir waren uns sicher, das ist das Ende. Weißt du? Wallah, ich und Arjan waren sicher, jetzt sperren die dich weg. Jetzt wandert Ivor rein. Boom. Khalas. Wir hören uns zu deinem 30. Ich schließ die Augen. War irgendwie alles besser, als wir jünger waren, oder? Marco schaut mich an, grinst. Schon, aber ich glaube, es wird auch besser, wenn wir älter sind. Ausnahmen bestätigen die Regel. Ich sitz beim Jugendamt. Bruder, voll die abgefuckten Büros, ey. Ohne Scheiß. Und wie immer kackt mich der Kollege krass an. 1:45 kackt er rum. 2-mal mit der Ringbahn um die Stadt, Mortensrüth bis Toyen 6. Sitzt der da und labert, bla bla bla. Aber ich glaube, der Macker checkt langsam, dass es bei mir nicht zieht. Denn irgendwann sagt er nur noch, hör zu, ich mein's ernst, du hast keine Zukunft als Junkie oder Dealer. Das ist keine Zukunft. In der Regel läuft das nicht. In der Regel stirbt man. Hinterher treffe ich Marco. Ich sag, ich werde die Ausnahme sein. Und für Baba, wenn du mich jetzt sehen könntest. Das war Bruder, wenn wir nicht Family sind, wer dann? Von Oliver Lovrensky. Erschienen 2025 im Hansa Verlag. Es las Yassin El Harouk in einer Produktion des Südwestrundfunks mit dem Saarländischen Rundfunk.
ARD. Ich werde Ihnen eine Geschichte voll entsetzlicher Schlechtigkeit und verwickelter, aber bestimmt ungemein spannender Verbrechen erzählen. Meine Schurken sind keine Schlappschwänze, das verspreche ich.
Der Roman, eine viktorianische Schurkenstory. Der Erzähler, Satiriker mit Vermittlungsbedürfnis. Der Autor, ein englischer Snob und Konkurrent von Charles Dickens. Und die Heldin ist eigentlich keine.
Vielleicht ist es schlecht, wenn man rachsüchtig ist. Aber es ist auch ganz natürlich, erwiderte Miss Rebecca. Ich bin doch kein Engel.
William Makepeace Thackeray erschuf mit seiner smarten Hauptfigur Becky Sharp eine der gerissensten Anti-Heldinnen der britischen Literatur. Die Vollweise von zweifelhafter Herkunft will nach oben, einheiraten in die Londoner High Society, mitspielen auf dem Jahrmarkt der Eitelkeit. Und das um fast jeden Preis.
Sie, meine Beste, sind ein kleiner Ausbund, wirklich ein kleines Juwel. Sie haben mehr Grips als die halbe Grafschaft. Und wenn der Lohn sich nach dem Verdienst richtete, müssten Sie eine Herzogin sein.
Vanity Fair, Jahrmarkt der Eitelkeit. Ein Roman ohne Held von William Makepeace Thackeray.
Was für ein Segen ist es, dass solche Frauen ihre Macht nicht häufiger anwenden. Wir könnten ihnen nicht widerstehen.
Vanity Fair, Jahrmarkt der Eitelkeit. Ein Hörbuch in 8 Folgen, gelesen von Percy Adlon. In der ARD Audiothek.